Radio SRF.
Nachrichten aus Ihrer Region, jetzt im Regionaljournal. Nur auf SRF 1.
Das Regionaljournal Zentralschweiz heute Abend mit diesen Themen. Kinder mit einer Behinderung oder die auffällig sind, gehen zu Luzern in die normale Kita, aber mit spezieller Betreuung. Das System hat sich bewährt, andere Gemeinden ziehen nachher. Der Kanton Zug hat die Kante Menzingen für über 100 Millionen Franken umgebaut. Jetzt ist digitale Technik Trumpf. Die Schüler kommen ab Montag mit dem Laptop in die Schule. Feuerschlucker, Musikanten und Akrobatinnen sind wieder unterwegs in den Strassen zu Brunnen. Am Festival Spettacolo muss sich das Publikum auf einiges gefasst machen.
Zum Beispiel Lachanfälle, man muss sich fürchten bei den Akrobaten und es gibt auch manchmal Hühnerhaut bei sehr schönen Stimmungen und Erlebnissen.
Sagt der Festivalleiter David Glavadetscher. Und das Wetter für morgen, Sonnen und Wolken wechseln sich ab. Vor allem am Abend kann es in den Bergen regnen, das bei 26 Grad. Am Mikrofon der Christian Öchsli. Bei den Wahlen in der Luzerner Regierung gibt es seit heute ein bisschen mehr Klarheit. Der Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf hat bekannt gegeben, dass er es noch einmal wissen will. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit dem Thomas Heb.
Wie die CVP-Ortspartei Pfaffnau St. Urban mitteilt, stelle sich der 60-Jährige für eine Wiederwahl zur Verfügung. Der Guido Graf ist seit 8,5 Jahren Regierungsrat. Von den bisherigen treten der Reto Weiss von der CVP und der Paul Wineker von der SVP noch einmal an. Offen ist noch, was der parteilose Marcel Schwärzmann vorhat. Die FDP will mit dem Fabian Peter den Sitz vom zurücktretenden Robert Küng verteidigen. Die SP steigt mit dem Jürg Meier ins Rennen. Die Grünen-Liberalen mit dem Roland Fischer. Und die Grünen haben angekündigt, dass sie eine Frau nominieren wollen. Die Gesamterneuerungswahlen im Kanton Luzern die sind dann am 31. März 2019. Für die geplante Überbauung am Bundesplatz Luzern soll in der nächsten Woche der Gestaltungsplan auflegen. Das teilt die Totalunternehmerin von diesem Projekt mit. Geplant sind zwei Gebäude, 35 und 32 Meter hoch. Am Bundesplatz soll es 125 Wohnungen geben, Atelier, Büro, Läden und ein Restaurant. Der Bundesplatz ist einer von diesen Orten, wo auch höhere Häuser dürfen gebaut werden. Die Gemeinde Cham hat das Hallenbad Röhrliberg in der letzten Woche umfassend weggemacht und das Bad hätte eigentlich in diesen Tagen wieder aufgehen sollen. Jetzt gibt es allerdings eine Verzögerung. Nach dem Abschluss der Arbeiten hat es einen grösseren Schadenfall gegeben. Die Bodenplatten vom Becken haben sich gelöst, wo man das Wasser wieder eingefüllt hat. Die Kosten für die zusätzliche Reparatur belaufen auf etwa 40'000 Franken. Jetzt soll das Hallenbad am 12. September wieder aufgehen. Die Kinder haben bis dahin einfach turnen statt schwimmen. Das Paar haben die Sicherheitsassistenten von der Zugerpolizei am Dienstagabend eine Drogenübergabe stoppen. Sie haben beobachtet, wie zwei Personen auf dem Parkplatz Hegiwald Richtung Seilbruck etwas austauscht haben. Beim einen Mann haben die Polizisten den Marihuana gefunden, im Gesamten 450 Gramm. Ein bisschen etwas hat der 27-Jährige dabei gehabt. Die übrigen Drogen hat er in seinem Fahrzeug deponiert. Beim Mann daheim hat die Polizei dann noch zwei verbotene Waffen gefunden. Der FC Luzern spielt heute Abend das Rückspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen Olympiakos Piräus. Die Luzerner haben allerdings fast keine Hoffnung mehr, dass sie weiterkommen nach der 0-4-Niederlage im Auswärtsmatch. Heute ging es jetzt einfach darum, nicht wieder klar zu verlieren, hat der Trainer René Weiler vor dem Spiel gesagt. Wie sich die Luzerner Metz gibt, können sie live mitverfolgen. SRF 2 zeigt den Match ab 7:30 im Fernsehen.
Kinder, die besondere Bedürfnisse haben, die also zum Beispiel eine körperliche oder geistige Behinderung haben oder sich auffällig verhalten, die sollen die gleiche Chance haben wie normale Kinder. Und das schon bevor sie in die Schule gehen. So sollen sie also schon in den Kitas mit normalbegabten Kindern zusammen betreut werden. Das ist das Ziel des Projekts Kita Plus, das die Stadt Luzern vor 6 Jahren als erstes eingeführt hat und unterdessen auch in anderen Gemeinden ausprobiert wird. Heute haben die Verantwortlichen Bilanz gezogen über die Erfahrungen und sie sagen, es sei für alle Beteiligten ein Erfolg. Mirjam Eisner berichtet.
Im Kinderhaus Vanya zu Aebiken werden knapp 30 Kinder betreut. Normalbegabte, aber auch solche, die etwas anders sind.
Ein Kind hat zum Beispiel Mühe, sozialen Kontakt aufzunehmen zu anderen Kindern oder zu uns. Es hat, kann sich sprachlich nicht gut ausdrücken. Es ist vielleicht motorisch ungeschickt und stürchelt immer oder es hat Schwierigkeiten, überhaupt in einen Raum hineinzukommen und sich in einer Gruppe von vielen Kindern aufzuhalten.
sagt Irene Zink, Co-Leiterin vom Kinderhaus. Seit 2 Jahren bekommt sie für solche Kinder spezielle Unterstützung vom Projekt Kita Plus. Das heisst, es kommt regelmässig eine speziell ausgebildete Heilpädagogin vorbei, die mit dem neuesten Fachwissen den Kita-Mitarbeiterinnen unter die Arme greift. Profitieren tägen alle Kinder.
Kind mit Behinderung, Lehre, aha. Ich muss irgendwie sozialen Aufbau schaffen. Normal entwickeln die Kinder zum Beispiel Lehrer natürlich sehr Rücksicht zu nehmen, helfen, unterstützen. Sie gewöhnen an Toleranz für anders halt. Sie sagen, ah ja gut, dann ist halt, das Kind ist jetzt halt so, macht nichts.
Gleichzeitig lehre ich auch alle Kinder, sich für ihre Anliegen zu wehren. Wichtig ist das Programm auch, damit Kita-Mitarbeiterinnen die Eltern der schwierigeren Kinder gut einbeziehen können. Das sei für sie eine der grössten Herausforderungen, sagt Irene Zink.
Weil wenn sie es dann auch nicht vorhaben und das gar nicht hören wollen, dann ist ja Gefahr da, dass sie total abblocken und auch das Kind rausnehmen. Das kann es ja sein. Und dort braucht es vor allem ganz viel Gespräche zu führen und aufzuzeigen, was ist jetzt im Vergleich zu normal entwickelten Kind noch nicht wirklich so weit. Oder? Und was braucht echt das Kind noch, um dann sein Leben können zu meistern.
Zahlt werden die zusätzlichen Heilpädagoginnen für das Programm Kita Plus zu 3/4 vom Kanton Luzern. Angestoßen hat das Projekt die Stiftung Kind und Familie Schweiz und sie finanziert auch die Restkosten. Sie sind sehr zufrieden, wie es läuft, sagt der Geschäftsführer der Stiftung, Christian von Arburg. Alle ihre Erwartungen haben sich erfüllt.
Die wichtigsten Erkenntnisse sind, dass wir die erzieherischen und pädagogischen Ziele erreichen können, und zwar auf allen Stufen, und zwar für Kinder, für normal entwickelte Kinder und für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Und die zweite Erkenntnis ist, gerade weil wir diese Ziele erreichen, dass auch die Erkenntnis bei den Behörden da ist, dass es richtig und nötig ist, das Projekt durchzuführen und weiterzuführen.
Die sind nämlich mit dem Behindertengleichstellungsgesetz dazu verpflichtet, in behinderten Kindern gleiche Chancen zu geben wie den Normalbegabten. Die Stadt Luzern war die erste Gemeinde, die bei diesem Projekt mitgemacht hat. Zurzeit sind etwa 20 Stadtluzerner Kinder dabei. Und auch dort ist die Verantwortliche zufrieden damit, wie es läuft. Die Monika Hürlimann, die in der Stadt Luzern für die frühkindliche Bildung und Betreuung verantwortlich ist, sagt:
Da kann man wirklich mit einfachen Inputs kann man einem Kind wie einen Kick geben. Und solche Kinder haben dann sehr gute Chancen, auch ganz normal in den Kindergarten zu gehen, wie wir sie früh päckeln können.
Am Ende sei das auch verhältnismässig günstig.
Wir wissen, dass dann wirklich Einzeltherapien in der Volksschule dann, dass die bei weitem sehr viel teurer sind. Also eine Kinderbetreuung in einer Kindertagesstätte ist zwar gefühlt für die Eltern nicht günstig, aber für uns als Stadt oder für den Kanton ist das ein günstiges Setting.
Unterdessen sind 20 Kitas im Kanton Luzern bei diesem Programm dabei. Letztes Jahr hat auch Nidwalden ein Projekt gestartet und dieses Jahr steigt auch der Kanton Uri ein.
Rundum zufriedene Stimmen also bei denen, die mit dem Programm Kita Plus zu tun haben. Was das Programm bringt, hat auch die Hochschule Luzern Soziale Arbeit wissenschaftlich ausgewertet. Wie sie das Projekt beurteilt und wo sie noch Schwierigkeiten sieht, das hat die Vizedirektorin der Hochschule, die Pia Gabriel, der Miriam Eisner, erzählt.
Pia Gabriel, Sie haben untersucht, was das Projekt bringt und auch was es braucht, dass das funktioniert. Ganz grundsätzlich, wie erfolgreich ist die Integration eben mit Kita Plus?
Also Kita Plus zeigt eigentlich einen Nutzen auf ganz unterschiedlicher Ebene. Also wir können vielleicht bei den Kindern mal zuerst anfangen. Es ist natürlich toll, dass Kinder mit speziellen Bedürfnissen, Behinderungen, Trisomie 21 oder auch Entwicklungsrückstände, dass die in eine ganz normale Kita können einen Tag oder zwei in der Woche verbringen und mit sozialen Kontakten ihre Entwicklung auch gefördert werden. Wir haben aber auch können zeigen, dass eben auch alle anderen Kinder profitieren. Die lernen nämlich auch, wie selbstverständlich, dass man halt mit Differenzen umgehen kann und die sozialen Kompetenzen werden das auf allen Seiten erhöht.
Wie sieht es denn aus für die Betreuerinnen in der Kita?
Betreuerinnen, die brauchen natürlich ein spezielles Fach-Know-how. Also man kann nicht einfach ganz gleich wie mit allen anderen Kindern mit diesen speziellen Bedürfnissen umgehen. Und für das ist eben dem Projekt, in dem Kita-Plus-Projekt, sind spezielle heilpädagogische Früherzieherinnen, die vor Ort im Alltag von diesen Fachleuten das Know-how reinbringen und in ganz kleinen Sequenzen halt auch den Wissensaufbau machen, der dann gebraucht wird im Alltag. Also die erleben das als Bereicherung.
Es ist ja so, dass da von außen speziell geschulte heilpädagogische Früherzieherinnen in die Kitas reinkommen. Die sind dafür verantwortlich, dass die normalen, in Anführungszeichen, Mitarbeiterinnen von der Kita können umgehen mit Kindern, die besondere Bedürfnisse haben. Funktioniert das überhaupt, wenn so fliegende Heilpädagoginnen so schnell vorbeikommen und dann wieder gehen?
Also das haben wir ganz klar nachweisen können, dass das Projekt mit dieser Struktur und dem Konzept das funktioniert. Sie kommen am Anfang ein bisschen intensiver, zum Beispiel alle Wochen, alle zwei Wochen, und kommen dann, je länger dass der Wissensaufbau geht, je weniger in die Kitas. Natürlich muss man in dieser Kita dann zum Beispiel die Stunde können, sich wie freischaufeln können. Und das ist eine Schwierigkeit, dass die Mitarbeitenden natürlich in dieser Zeit die anderen Kinder nicht betreuen können. Aber wenn man das organisieren kann, dann findet das wirklich statt, der Kompetenzaufbau, und dann fließt dann ein Übergang in den Alltag.
Hebt denn das auch her, längerfristig?
Ja, das hebt in dem Sinn her, weil man das natürlich im Alltag ständig wieder braucht und ständig auch wieder weiterentwickelt. Wir haben aber auch gesehen, dass natürlich die Wissenssicherung und der Wissenstransfer nicht ganz unproblematisch ist. Also, weil gerade in diesen Kitas, in diesen kleinen Kitas, die vielleicht nicht so viel Zeit haben, finden zum Beispiel nicht so oft Teamsitzungen statt. Es ist nicht verschriftlicht, das Wissen. Und in grösseren Kitas, wo das halt schon ein bisschen professioneller ist, ist es selbstverständlich, dass man Teamsitzungen hat, dass man über die Sachen und dass man das Wissen auch teilt und dass das Wissen auch festgehalten wird. Und das ist eine Schwierigkeit, wo man natürlich dann muss schauen muss, in jeder Kita ist es wieder ein bisschen anders.
Das ist ja aber offenbar auch für Eltern nicht immer einfach, wenn man ihnen sagt, ihr Kind ist nicht wie ein anderes Kind. Was kann das Projekt in diesen Eltern, die vielleicht auch Mühe haben mit dieser Situation, bieten?
Das ist eine gute Frage, weil das ist auch ein Knackpunkt in dem Sinn. Also man muss den Eltern zuerst quasi wie auch das Vertrauen aufbauen, dass man zu ihren Kindern schaut, oder zu ihrem speziellen Kind vielleicht schaut. Und wenn das gelingt, dann merken sie natürlich auch, dass sie in ihrem Alltag entlastet werden und dass es ein Mehrwert ist. Wir hören von Eltern, dass sie wirklich dann auch sehen, wie positiv die Entwicklung von ihren Kind ist, wie sie auch profitieren in ihrem eigenen Alltag. Es findet regelmässig Rundtischgespräche statt, sogenannte, wo dann halt alle Leute, die beteiligt sind, zusammenkommen und über die Entwicklung von diesen Kindern reden. Und das ist auch eine Entlastung, dass sie dann nicht mehr so allein sind mit ihren Themen.
Jetzt kostet das ja. Man hat gehört, das sei relativ günstig. Ist das tatsächlich so günstig?
Es kommt natürlich immer darauf an, mit was man es vergleicht. Oder wenn man es jetzt mit einem Platz in einer sonderpädagogischen Einrichtung vergleicht, ist es natürlich günstig, weil man ganz ein normales Kita-Angebot einfach aufwertet. Aber man muss natürlich auch realistisch sein und sagen, es kostet mehr. Man muss die Kinder intensiver betreuen. Die heilpädagogischen Früherzieherinnen, die kosten etwas. Und der Kanton und die Stadt Luzern ist bereit, die Mehrkosten zu tragen. Und das ist etwas, wo man natürlich mit anderen Kantonen auch besprechen muss, woher das denn die Geldmittel kommen. Es gibt ja dann auch noch die Stiftung im Hintergrund, die Stiftung Familie und Kind, wo zusätzliche Mittel, wenn es jetzt zum Beispiel bauliche Sachen muss verändert werden in einer Kita oder wenn es Hilfsmittel braucht, wo dann auch noch einspringen.
Ganz grundsätzlich, also die Idee ist, das Angebot ja auszudehnen, dass mehr Kitas da würden einsteigen in das Programm. Kann das jede Kita?
Eigentlich kann das jede Kita. Wenn die Mitarbeitenden und vor allem auch die Leitungen der Kita interessiert sind, dass man so Kinder mit speziellen Bedürfnissen auch integriert, kann das jede Kita. Vorausgesetzt, es sind heilpädagogische Früherzieherinnen, die dann den Kompetenzaufbau machen können in diesen Kitas. Aktuell sind sie etwa in der Stadt Luzern und Kanton Luzern etwa ein Drittel von allen Kitas, die jetzt schon in diesem Programm sind. Und die sind durchwegs auch begeistert. Also die drinnen sind, die sind gern drin. Und jetzt muss man nur noch dafür sorgen, dass es noch mehr wissen, dass man das kann, dass es auch sinnvoll ist und dass es einen Nutzen hat eben für ganz unterschiedliche Beteiligte.
Die Pia Gabriel von der Hochschule Luzern über die Erkenntnis vom Projekt Kita Plus. Wenn am Montag die Gymnasium-Schülerinnen und Schüler zu Menzingen im Kanton Zug wieder aus der Ferien zurückkommen, dann nehmen sie Platz in nigelnagelneuen Schulzimmern. 3 Jahre lang ist an denen gebaut worden. 111 Millionen Franken hat das Megaprojekt gekostet. Entstanden ist die neue Kantonsschule Menzingen nicht nur auf der grünen Wiese. Der Kanton Zug hat einen grossen Teil des ehemaligen Schwestern-Seminars dafür umbauen können. Dabei haben sie eng mit der Denkmalpflege zusammengearbeitet, sagt der Zuger Kantonsbaumeister Urs Kamber.
Es ist vor allem gegangen, den einmaligen Charakter dieser Schulanlage und die Qualität dieser bestehenden Gebäude zu erhalten. Vor allem das Ensemble war entscheidend, die Gesamtanlage. Und dann haben wir mit der Denkmalpflege intensiv diskutiert, welche Gebäude müssen erhalten bleiben und umgenutzt werden. Welche Gebäude kann man auch innerhalb des Ensembles neu bauen.
Platz hat es für rund 450 Schülerinnen und Schüler, doppelt so viel wie heute. Neu gibt es nicht nur Zimmer für einen klassischen Unterricht, sondern auch kleinere Räume für Gruppen oder Einzelarbeiten. Auch wie unterrichtet wird, verändert sich. Kreiden und Stift gibt es zwar weiterhin, aber die Computertastatur oder der Touchbildschirm werden immer wichtiger. Das zeigt sich auch in den Klassenzimmern. Lea Schüppach ist so eins mit dem Rektor Markus Lüdin anschauen.
Wenn man jetzt in das Klassenzimmer hier reinkommt, das Prominenteste, was einem ins Auge sticht, man hat einerseits noch die klassische Schieferwandtafel und auf der rechten Seite eine digitale Wandtafel. Sie sind Rektor von der Kantonsschule Menzingen und gleichzeitig auch Lehrer. In welchen Situationen werden Sie das brauchen?
Nehmen wir an, ich lese ein Buch mit den Schülern. Die Schüler haben einen Auftrag gehabt, 2 Fragen zu diskutieren. In der Gruppe besprechen sie, was ihre Antworten waren. Und sie kommen dann dafür und schreiben das von Hand auf das interaktive Board, was ihre Ergebnisse gewesen sind.
Also da kann man auch, wie in dem Sinne mit den Kreiden auf die Schiffertafel, kann man da mit dem Stift draufschreiben?
Genau. Man kann von Hand draufschreiben und man kann mit dem Stift draufschreiben und man kann, was man auf dem eigenen Laptop hat, projizieren, wie man das früher mit dem Hellrum-Projektor gemacht hat. Und man hat sie in der nächsten Lektion wieder zur Verfügung. Der Hintergrund ist das Weiterentwickeln von den Lernarrangements, die es heute gibt. Stichwort Lehrplan 21. Die Schüler werden ab dem Jahr 2019 mit einem gut gefüllten Rucksack im Kanton Zug, im digitalen Bereich zu uns kommen, im Medienbereich, Informatik gehabt, programmiert haben. Es gibt mehr Möglichkeiten, kurzum zu arbeiten mit den jungen Leuten.
Markus Lüdin, das eine ist die digitale Tafel, die wir jetzt hier sehen. Und wenn man sich jetzt zu der Klasse dreht, da sind jetzt die Stühle noch alle hier oben, aber da werden ab nächster Woche auch alle nicht mehr auf ein Blatt schauen, sondern vor einem Computer sitzen.
Nicht die ganze Zeit. Es braucht wirklich von den Lehrpersonen her eine ganz klare didaktische Analyse. Nehmen die Laptop führen, wir arbeiten mit denen heute. Oder eben, heute bleiben sie geschlossen, wir diskutieren und entsprechend wird man dann auch das Arrangement von den Tisch gestalten. Man muss aufweisen sein, wenn man sich gegenseitig sehen sollte, in Gruppen die Tisch stellen, die haben ja alle Rollen, wenn man in der Gruppe arbeitet. Und dann wird es Phasen geben, wo die Schüler tatsächlich jetzt, wo man gemeinsam in einem Programm drin ist und dort arbeitet. Oder wo sie an einem Text arbeiten, mit den digitalen Mitteln, ja.
Sie haben Clouds, wo die Schüler nachher Sachen aufladen können, mit der Lehrerin, mit dem Lehrer teilen. Wie ist das eigentlich sicherheitstechnisch? Also, dass man da in dem Sinn sicher ist, dass die Sachen nicht irgendwo landen, wo sie nicht sollten?
Das sind alles geschützte Bereiche. Wir arbeiten mit Office 365 bei uns an der Schule. Und das hat eine doppelte Authentifizierung zum einen einmal. Und andererseits ist es einfach eine Software, die wirklich in Schulen viel und häufig zum Einsatz kommt. Hat aber auch mit der Medienerziehung zu tun. Also es gibt Medienunterricht und auf der anderen Seite eben den Bereich, wo man da miteinander schafft, wo muss gesichert sein.
Sie haben jetzt viele Neuerungen im digitalen Bereich in dieser neuen Schule. Was machen Sie mit Lehrerinnen und Lehrern, die sagen, ja, das Technikzeug, das gebe ich mir jetzt vor meiner Pensionierung nicht mehr?
Erstens mal haben wir ja die Weiterbildungen gehabt. Und so wie ich mein Kollegium erlebt habe in dieser Phase und wir haben gemeinsam gesagt, wir gehen in die Welt, ist eine positive Grundhaltung da. Das Zweite ist ein Teil der Methodenfreiheit, die garantiert ist im Unterricht. Das heisst, wir haben den Lehrpersonen keine Vorgaben gemacht, wir unterstützen aber den Prozess durch Lehrpersonen, die beraten, durch Anlaufstellen, die die Lehrer angehen können. Und ich bin überzeugt, dass jede Lehrperson bei uns jetzt im nächsten Jahr die ersten Schritte wird machen. Die einen werden mit Begeisterung schon sehr weit gehen und die anderen werden noch viel mit analogen Mitteln arbeiten, was aber für den Schüler ja auch ein Gewinn kann sein, wenn er die Vielfalt erlebt.
Wie ist das eigentlich geregelt mit diesen Geräten? Also da muss jeder am nächsten Montag einen eigenen Computer mitbringen.
Das Bring-Your-Own-Device, also das Mitbringen vom eigenen Laptop, gilt für die obersten 4 Klassen. Langzeit-Gymi gilt das noch nicht. Das Zweite, ja, die Schülerinnen und Schüler werden nächste Woche mit ihren Laptops kommen. Wir haben die bisherigen Schüler und Schülerinnen, respektive die Eltern, im Januar mit einem Informationsschreiben informiert darüber, dass das im Sommer anfängt. Und werden dann am Montag die Programme abladen auf dem Computer. Und ab dem Dienstag, Mittwoch sollten wir dann stark klar sein. Das wird so sein.
Und wie machen Sie das mit Familien, die sich vielleicht nicht für jedes einzelne Kind können, einen neuen Laptop leisten können?
Ja. Da haben wir sehr darauf geachtet. Erstens haben wir die Mindestanforderungen wirklich so definiert, dass nicht teure Computer angeschafft werden müssen. Die Computer, die Sie brauchen, kommt man für minimal 500 bis 600 Franken über. Zweitens ist die Hürde bei den Stipendien sehr, sehr tief. Drittens gibt die Schule Geräte, die sie schon gebraucht hat, 2-3 Jahre alt, aber wo die technischen Anforderungen bestens erfüllen, gibt die Geräte auch den Schülerinnen und Schülern zu einem noch günstigeren Preis ab.
Sagt Markus Lüdin, Direktor der Kantonsschule Menzingen, wo jetzt nach 3 Jahren Bauen fertig ist. Brunnen am Vierwaldstättersee empfängt heuer wieder Strassenkünstler aus aller Welt. Das Festival Spettacolo ist alle 2 Jahre. Vom Morgenabend bis am Sonntag treten die Künstlerinnen und Künstler aus 14 Nationen auf. Das Repertoire geht von Musik über Pantomime bis zum lustigen Boxkampf. Im Programmheft warnt der Leiter des Festivals, David Gladetscher, vor Nebenwirkungen, die das Spettacolo könnte haben. Marlies Zehnder hat ihn gefragt, was denn die Leute da erwartet.
Ja, natürlich eine bald Einladung an Strassenkunst, die diverse Nebenwirkungen haben kann, wie eben zum Beispiel Lachanfälle. Man muss sich fürchten bei den Akrobaten und es gibt auch manchmal ein bisschen Hühnerhaut bei sehr schönen Stimmungen und Erlebnissen.
Es sind Artisten, Künstlerinnen und Künstler aus 16 Nationen mit dabei. Akrobatik, Feuershow, Pantomime-Klon, aus Japan sogar. Braucht man denn für so ein Strassenfestival internationale Künstler, damit das Publikum kommt, damit man Erfolg hat?
Natürlich nicht zwingend. Wir haben auch immer wieder Künstler aus der Schweiz, die auftreten. Es ist natürlich auch so, dass es grundsätzlich viel mehr Strassenkünstlerinnen und Künstler aus dem Ausland gibt als in der Schweiz. Es ist halt nicht ein ganz einfaches Business, wenn man damit seinen Lebensunterhalt mitbestreiten will. Und es macht natürlich auch ein bisschen die internationale Mischung schon einen speziellen Flair aus von dem Anlass.
Das heisst also, die Künstlerinnen und Künstler, die leben davon, dass die Leute ihnen dann nach einer Aufführung halt Geld in einen Hut oder in ein Kassel zahlen?
Ja, das ist wirklich sehr wichtig, weil Gage zahlt schlussendlich das Publikum und das ist das, was sie verdienen und auch ihr Leben damit bestreiten müssen.
Andere Veranstalter, die keinen Eintritt täuschen, die versuchen, Festivalpins zu verkaufen und das ist offenbar sehr, sehr mühsam. Sie verkaufen ein Programmheftchen plus ein Bändchen, ein Festivalbändchen. Wie spendierfreudig ist denn das Publikum da zu Brunnen?
Ja, das versuchen wir das Jahr herauszufinden. Wir haben das erste Mal ein Festivalbändchen, das wir verkaufen. Die Idee damit ist natürlich, dass wir das Festival auch auf eine breitere finanzielle Basis stellen, schlussendlich. Der Anlass hat zwar keinen Eintritt, aber er ist nicht ganz gratis. Aber einerseits haben wir das Festivalbändchen für den Anlass selber, um die Grundkosten zu decken. Und andererseits ist das Hutgeld sehr wichtig für Künstler selber.
Und sind die Künstler auch zufrieden gewesen mit dem Geld, das sie eingenommen haben in den letzten Jahren?
Das ist unterschiedlich. Also reklamiert hat noch nie jemand. Und es ist natürlich schon so, ein 8-köpfige Musikgruppe verdient schlussendlich pro Person weniger als eine One-Man-Show, quasi, wo das Ganze allein bestreitet. Aber wir legen auch Wert darauf, dass die Leute sensibilisiert sind, dass sie wissen, dass das Hutgeld wichtig ist und das funktioniert in der Regel nicht schlecht. Klar, man hat immer wieder solche Leute, die dann hinten raus abschleichen, kurz bevor die Show ist, aber dafür jetzt auch andere Leute, die sehr spendierfreudig sind.
Wie ist es grundsätzlich möglich, so einen Anlass auf die Beine zu stellen, ein Festival mit internationaler Besetzung, man hat keinen Eintritt, man ist ja so ein bisschen auch auf den Goodwill der Leute angewiesen?
Ja, ohne das geht es natürlich nicht. Einerseits haben wir über 200 freiwillige Helfer, die uns hier am Anlass unterstützen. Und ohne das ging es sicher nicht. Und auch unser 11-köpfiges OK arbeitet ehrenamtlich. Wenn wir da natürlich die Löhne zahlen müssten, sieht das Ganze schon ganz anders aus.
Wie einfach ist es denn, Freiwillige überhaupt zu finden? Also, man hört viel auch von Vereinen, die haben schon ein paar Mühe, um Leute zu mobilisieren, wenn sie einen Anlass durchführen
wollen. Ja, es wird natürlich schon immer ein bisschen härter in den letzten Jahren, das haben wir schon gemerkt, aber wir haben eine sehr gute und treue und breite Basis, die uns da immer unterstützt. Und ja, grundsätzlich funktioniert es eigentlich gut, aber man muss schon ein bisschen kämpfen um jeden Einzelnen.
Es ist ein Mehrtagungsfestival, es gibt Haufen Künstlerinnen und Künstler eben aus dem In- und Ausland, die auftreten. Auf was freuen Sie sich am meisten? Was ist so aus diesem Programm für Sie ein Höhepunkt?
Also ich freue mich immer am meisten, wenn nach 10-monatiger Vorbereitungszeit dann am Freitagabend alles steht, Künstler da sind und wirklich losgeht. Und dann, wenn man sieht, welche Reaktionen vom Publikum sind, das ist wirklich eigentlich das Beste. Und auch die ganze spezielle Stimmung, die es an einem Strassenkünstlerfestival hat, das ist wirklich schwierig zu beschreiben.
Der David Glavadetscher über das Festival Spettacolo, das ab morgen bis am Sonntag stattfindet, das Brunnen im Dorf und am Waldstätter G. Es ist jetzt 5:05 im Regionaljournal Zentralschweiz. Zeit für einen Blick aufs Wetter, heute mit dem Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
Heute Abend und der Nacht bleibt es trocken. Es gibt am meisten Ort auch eine klare Nacht, weil die Quellwolken sich wieder auflösen. Dafür ziehen vor allem in der zweiten Nachthälfte dann hohe Wolkenfelder auf und morgen Vormittag ist es dann zwar noch recht sonnig, aber nicht mehr wolkenlos. Und dann bilden sich im Laufe des Tages auch immer mehr Quellwolken über den Bergen und dort raus kann es lokal auch mal einen Platzregen oder ein kurzes Gewitter geben. Vor allem über den Bergen im Flachland, da bleibt es auch am Abend den meisten Ort trocken. Lokal kann man es aber nicht ganz ausschliessen, dass es kurz nass wird. Die Temperaturen gehen auf morgen ein bisschen zurück, trotzdem ist es noch warm. Es gibt 25 bis 27 Grad. Auch in der Höhe wird es ein bisschen kühler. Auf dem Pilatus gibt es morgen noch 14 Grad. Mit ähnlichen Temperaturen gehen wir in den Samstag. Dort ist es am Vormittag noch den meisten Ort bewölkt, stellenweise nass. Am Nachmittag lockert die Bewölkung auf. Dafür kann es über den Bergen dann auch nochmal einen Platzregen oder ein kurzes Gewitter geben.
Das also die Wetteraussichten für die nächsten Tage. Und die wichtigsten Themen aus unseren Sendungen heute, die hören Sie jetzt noch einmal im Kurzüberblick mit dem Thomas Heb.
Kitas Luzern können seit 6 Jahren Unterstützung bekommen von speziell ausgebildeten Heilpädagoginnen, damit sie nicht nur normalbegabte Kinder betreuen können, sondern auch behinderte Kinder und solche, die auffällig sind. Die Stiftung Kinder und Familie Schweiz hat das Programm Kita Plus angestoßen und mitfinanziert. Der Kanton zahlt den grössten Teil. Eine Auswertung von der Hochschule Luzern sagt, das Programm sei für alle Beteiligten ein Erfolg. Auch in Nidwalden und Zuri gibt es damit Kitas, die mitmachen wollen. In Menzingen im Kanton Zug ist das neue Gymnasium fertig. 3 Jahre lang ist dafür das alte Schwesternseminar umgebaut worden, kostet jetzt 111 Millionen Franken. Auch wie gelehrt wird, verändert sich. Neu hat es in jedem Zimmer eine digitale Wandtafel und die Schülerinnen und Schüler nehmen den eigenen Computer mit, sagt der Rektor Markus Lüdin.
Gehe ich voraus und zeichnen, skizzieren, schreiben von Hand oder mache ich es digital? Es gibt mehr Möglichkeiten, kurzum zu arbeiten mit den jungen Leuten.
Platz hat sie in der Kanti Menzingen für etwa 450 Schülerinnen und Schüler. Das sind doppelt so viele wie heute.
Und über das haben wir auch noch berichtet.
Der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf will es noch einmal wissen. Er tritt bei den Wahlen vom nächsten März nochmal an. Die SP-JUSO von der Stadt Luzern will das Ticketsystem für Reisen gar mit Touristen einführen. In einem Vorstoss reden sie von 120 bis 160 Franken, die das kosten soll. Nächste Woche starten die Bauarbeiten für einen besseren Hochwasserschutz an der kleinen Emme, und zwar im Industriegebiet Semmenbruck auf einer Länge von etwa 700 Metern.
Das Regionaljournal Zentralschweiz, die Sendung von heute, hat Thomas Heb zusammengestellt. Mein Name ist Christian Öchsli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.